Der erste Schnee. Eine Geschichte von Peter Stamm. Gelesen von Pascal Fey. Die Fahrt in die Skiferien hätte unter normalen Umständen nicht länger als 3 Stunden gedauert, aber schon kurz nach Zürich stockte der Verkehr. Die Kinder meckerten, Lia sagte, ihr sei langweilig, und Jonas, er habe Hunger, obwohl wir erst vor 1 Stunde Mittag gegessen hatten. Es regnete. Ein schwarzer Offroader drängte sich vor uns in die Spur, und Franziska bremste scharf und stieß einen Fluch aus. Die Kinder quengelten immer noch, Jonas trat mit dem Fuß gegen meinen Sitz. »Hör auf!« fuhr ich ihn an. Franziska sagte, ich solle die Kinder nicht anschreien. »Es ist Weihnachten«, sagte sie und zeigte auf ein Schild. »Wir können doch schnell einen Kaffee trinken.« »So kommen wir nie an«, sagte ich, während sie schon den Blinker stellte und die Ausfahrt zur Raststätte nahm. Obwohl die Mittagszeit vorbei war, war das Selbstbedienungsrestaurant voller Menschen und es herrschte ein Gedränge und Geschubse. Aus den Lautsprechern tönte amerikanische Weihnachtsmusik, auf den Theken und Tischen standen glitzernde Gestecke mit Tannenzweigen und Kerzen. Als ich an der Kasse stand, klingelte mein Handy. Es war Anita. »Eine Katastrophe«, sagte sie. »Tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe.« Einer unserer Kunden, ein Blumengeschäft, hatte ein Problem mit der Rechnungssoftware, und das mitten im Weihnachtsgeschäft. »Ich habe versucht, ihnen zu helfen«, sagte Anita, »aber ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus.« »Hast du ihnen gesagt, sie sollen den Server aus- und wieder einschalten?«, fragte ich. Anita lachte. »Kannst du sie nicht anrufen? Sie sind am Rande eines Nervenzusammenbruchs.« Die Kinder hatten einen freien Tisch gefunden und winkten uns. »Ich komme gleich«, sagte ich. »Ich muss nur schnell einen Anruf machen.« »War das Anita?«, fragte Franziska mit einem aggressiven Unterton in der Stimme. »Können die nicht einen Tag ohne dich auskommen?« Ich sagte, es sei ein Notfall, es dauere bestimmt nicht lange. Draußen zündete ich mir eine Zigarette an und wählte die Nummer des Blumengeschäfts. Ich stand auf der Terrasse zwischen nass glänzenden Spielgeräten und sprach mit der Geschäftsführerin, gab ihr Anweisungen, was zu tun war, und musste immer wieder warten, bis sie soweit war, die nächste Eingabe zu machen. Durch das große Fenster sah ich die Kinder im Restaurant herumrennen. Sie sahen aus wie Pantomimen. Franziska machte mir Zeichen. Ihr Gesicht war steinern vor Wut. Ich wandte mich ab und trat mit dem Fuß gegen einen Mülleimer, auf dem in 4 Sprachen »Danke« stand. Die Geschäftsführerin las mir eine Fehlermeldung vor, und ich gab ihr neue Anweisungen. Als ich etwas später wieder ins Restaurant hineinschaute, war meine Familie nicht mehr zu sehen. Plötzlich veränderte sich die Stimme der Geschäftsführerin. »Jetzt sieht alles wieder aus wie immer«, sagte sie glücklich. »Dann hoffen wir, dass es so bleibt«, sagte ich, »sonst rufen Sie mich an.« Ich gab ihr meine Mobilnummer und steckte das Handy ein. Die Weihnachtsmusik drinnen im Restaurant schien noch lauter geworden zu sein. Franziska und die Kinder waren nirgends zu finden, weder im Lokal noch bei den Toiletten im Untergeschoss. Ich fragte die Kassiererin, aber sie schaute mich nur verständnislos an und schüttelte den Kopf. Ich ging hinaus zum Parkplatz. Unser Wagen war verschwunden. Ich wählte Franziskas Nummer und hinterließ ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich sagte, es tue mir leid und sie solle sich nicht so anstellen. Dann ging ich wieder ins Restaurant und holte mir einen Kaffee. Die Kassiererin begrüßte mich mit routinierter Freundlichkeit. Sie schien sich schon nicht mehr an mich zu erinnern. Ich fand keinen freien Tisch und setzte mich zu einem alten Paar. Der Mann aß ein riesiges Sandwich, während die Frau über die Verdauungsprobleme ihres Hundes klagte. Ich schaute aus dem Fenster. In den Regen mischten sich erste Schneeflocken. Gut, dass ich die Schneeketten eingepackt hatte. Alle paar Minuten wählte ich Franziskas Nummer, aber sie nahm nicht ab. Dann war mein Akku leer und ich stand auf und ging. Ich war schon öfter in dieser Raststätte gewesen, aber ich hatte nur eine vage Vorstellung von der Umgebung. Es war, als bildete sie eine Insel, auf der andere Gesetze galten und die nichts mit der Landschaft zu tun hatte, die sie umgab. Im Gitterzaun, der das Gelände eingrenzte, fand ich ein kleines Tor, von dem aus ein Fußweg in einen Wald führte. Ich folgte ihm ein Stück weit der Autobahn entlang und dann unter ihr hindurch. In der Unterführung blieb ich kurz stehen. Der Boden war mit Abfällen übersät. Ich las die Graffiti, Obszönitäten, ein paar Namen, ein schiefes Hakenkreuz. Jemand hatte mit roter Farbe einen Pfeil an die Betonwand gesprüht. Ich ging in die Richtung, in die der Pfeil wies. Der Weg führte an einem verbauten Bachbett entlang. An manchen Stellen hatten sich große Lachen gebildet und machten das Durchkommen schwierig. Nach einer Weile verließ ich den Weg und ging quer durch den Wald. Der Regen war nun endgültig in Schnee übergegangen und fiel immer dichter. Am Anfang hatte ich noch das Rauschen der Autobahn gehört, aber es wurde leiser und verstummte schließlich ganz, und ich hörte nur noch meine Schritte auf dem schneebedeckten Laub. Ich ging wohl eine Stunde lang durch den Wald. Meine Füße waren eiskalt und meine Haare nass. Als ich mich umdrehte, sah ich meine Spur nur schwach in der dünnen Schneeschicht. Ich war froh, als ich endlich auf einen Weg gelangte, der aus dem Wald hinausführte. Vor mir lag ein sanft ansteigender Hang mit Feldern und Wiesen. Meine Wut auf Franziska war längst verflogen, und ich empfand eine stille Freude an der Schönheit der verschneiten Hügel. In der Ferne war die Autobahn zu sehen, auf der sich in beiden Richtungen lange Kolonnen gebildet hatten. Die Scheinwerfer und die roten Rückleuchten der Autos zeichneten Lichterketten in die Landschaft. Ich musste an die Menschenmassen denken, am Morgen, wenn ich den Zug zur Arbeit nahm, an die Schlangen in den Geschäften, die Massen von Pendlern, die abends aus den Bürohäusern strömten und in die ich mich einreihte. Und in den Weihnachtsferien, die wir wie jedes Jahr in den Bergen verbringen wollten, würde es nicht besser sein. Schlangen vor der Seilbahnstation, Schlangen an den Skiliften, Schlangen im Selbstbedienungsrestaurant. Seit langem war ich mal wieder alleine und ohne Ziel unterwegs und konnte gehen, wohin ich wollte. Ich stieg den Hügel hinauf. Am Horizont tauchte ein hässliches, graues, zweigeschossiges Gebäude auf, das wie eine Fabrik aussah. Erst als ich näher kam und die Fensterdekorationen sah, merkte ich, dass es ein Schulhaus war. In einem Fenster hingen Scherenschnitte, die wohl Sterne oder Schneeflocken darstellen sollten, in einem anderen ungelenk gezeichnete Figuren, die heilige Familie, Ochse und Esel und das übrige Personal der Weihnachtsgeschichte. Das Schulhaus stand allein auf dem Hügel. Ein paar hundert Meter entfernt war eine Siedlung aus neuen, identischen Einfamilienhäusern zu sehen, die bis auf die blinkende Weihnachtsbeleuchtung verlassen aussahen. Auf einem Auto, das vor dem Schulhaus stand, hatte der Schnee sich gesammelt. Ich formte einen Schneeball und zielte auf die heilige Familie. Die ersten zwei Schüsse gingen daneben, aber beim dritten traf ich Maria am Kopf, beim vierten den Esel. Eine Frau erschien am Fenster, riss es auf und rief: »Hörst du sofort auf damit?« Dann erst schien sie zu bemerken, dass ich kein Schüler war, und rief: »Was tun Sie da?« »Kann ich telefonieren?« rief ich. Sie zeigte zum Eingang des Schulhauses und verschwand aus dem Fenster. Die Lehrerin erwartete mich im Windfang. Sie war jünger, als ich aus der Distanz gedacht hatte, nur ihre Kleidung wirkte ältlich und aus der Mode, und die Lesebrille, die sie zuvorderst auf der Nase trug, ließ sie aussehen wie die Karikatur einer Lehrerin. Sie musste ungefähr in meinem Alter sein, ihre Haltung war unnatürlich aufrecht, als hätte sie einen Stock verschluckt. Sie hatte ein hübsches Gesicht, aber ihr Ausdruck war streng. Noch bevor ich sie erreicht hatte, streckte sie mir die Hand entgegen. »Koller!« Ich wischte mir die vom Schnee nassen Hände an der Hose ab und begrüßte sie. »Fräulein, Koller«, korrigierte sie mich. Ich sagte, der Akku meines Handys sei leer. Während sie mir durch einen dunklen Flur vorausging, schimpfte sie mit mir wie mit einem Kind, was ich mir eigentlich gedacht hätte, und ihre Zweitklässler seien ja besser erzogen als ich, und was, wenn eine Scheibe zu Bruch gegangen wäre? Die Lehrerin führte mich in ein Klassenzimmer und schloss die Tür hinter uns ab. Sie zeigte auf eins der Schülerpulte. »Setzen Sie sich!« Sie nahm ein Blatt Papier aus einer Schublade und legte es vor mich hin. »Schreiben Sie auf, weshalb Sie Schneebälle gegen die Fenster geworfen haben. Eine Seite.« Ich schaute sie konsterniert an und sagte, ich würde gerne telefonieren. »Später«, erwiderte sie und verschränkte die Arme. Ich musste lachen. Ist das eine Strafarbeit? Es gibt hier gewisse Regeln, die für alle gelten, sagte sie, setzte sich an ihr Pult und fuhr fort, Hefte zu korrigieren. Ich weiß nicht, warum ich gehorchte und anfing zu schreiben. Vielleicht war ich zu überrumpelt von der unerwarteten Aufgabe. Außerdem war ich froh, in der Wärme zu sein. Meine Schuhe waren nass und meine Zehen schmerzten vor Kälte. Ich schrieb auf, woran ich vorhin gedacht hatte. Dass ich mich mein Leben lang in Kolonnen bewegt hatte. Dass ich immer gemacht hatte, was von mir erwartet worden war. Studiert, geheiratet, eine Firma gegründet, ein Haus gebaut, Kinder gezeugt. Und dass ich heute durch eine nichtige Begebenheit aus dem Trott geworfen worden war. Ich schrieb, dass ich eigentlich gar nicht gern Skifahre und das Gedränge auf den Pisten hasste und viel lieber zu Hause geblieben wäre. Einmal trat Fräulein Koller ganz dicht hinter mich und schaute mir über die Schulter. Ich bat sie um ein zweites Blatt Papier. Ich schrieb über den Schnee in meiner Kindheit und darüber, dass ich immer ein schlechter Sportler gewesen sei und dass sich die anderen Kinder über mich lustig gemacht hätten, weil ich keine Schneebälle werfen konnte. Wir waren Schlitteln gegangen, aber das war uns schnell verleidet und die Wilderen unter uns hatten eine Schneeballschlacht begonnen. Wir bildeten zwei Gruppen und bauten Wälle, aber als meine Gruppe zum Angriff überging, blieb ich einfach liegen im Schutz der Schneemauer, durchgefroren und atemlos vor Aufregung. Der Kampflärm entfernte sich, aber ich lag immer noch da. Es dämmerte bereits, ein einsames Opfer des Winterkrieges vor den Toren der belagerten Stadt. Meine Eltern würden um mich weinen. Mein Name würde in ein Denkmal gemeißelt mit unzähligen anderen, die für das Vaterland ihr Leben gelassen hatten. Es war mir, als spürte ich noch den Schauer der Rührung über meinen tragischen, viel zu frühen Tod, den stechenden Schmerz in meinen Händen und Füßen, als ich schließlich doch aufstand und nach Hause lief. »Ich wollte die Scheibe nicht kaputt machen«, schrieb ich. Ich zögerte einen Moment, dann fügte ich hinzu, »Es tut mir leid.« Ich trat vor Fräulein Kollers Pult. Sie ließ mich warten und korrigierte in aller Ruhe ein Heft fertig. Dann nahm sie mir ohne ein Wort den Aufsatz aus der Hand. Während sie las, murmelte sie vor sich hin und korrigierte mit dem Rotstift ein paar Schreib- und Satzzeichenfehler und strich den Nebensatz, dass ich Kinder gezeugt hatte. Aber als sie fertig war, nickte sie und sagte, »Gut«, auch wenn ihnen am Schluss die Fantasie ein wenig durchgegangen ist. Sie stand auf, kam um das Pult herum zu mir und gab mir die Blätter zurück. »Wie heißen Sie überhaupt?« »Georg«, sagte ich, und sie lächelte und fuhr mir mit der Hand durchs Haar. Erst als ich am Telefon im Lehrerzimmer stand, fiel mir ein, dass ich Franziskas Nummer gar nicht auswendig konnte. Fräulein Koller hatte Kaffee gekocht und stellte das Tablett mit zwei Tassen und einer Schale mit Keksen auf den großen Konferenztisch in der Mitte des Raumes. »Milch und Zucker habe ich schon hineingetan«, sagte sie. Als sie mir eine der Tassen reichte, legte sie kurz eine Hand auf meine. »Sie haben ja immer noch ganz kalte Hände.« Der Kaffee war dünn und furchtbar süß. Die Kekse lehnte ich dankend ab. »Jeder hat eine Geschichte«, sagte die Lehrerin und dachte kurz nach, als erwäge sie, mir ihre zu erzählen. Stattdessen fragte sie, ob ich denn wenigstens ein schönes Weihnachtsgeschenk für meine Frau hätte. »Wir schenken uns seit Jahren nichts mehr«, sagte ich. »Das war bestimmt Ihre Idee«, sagte sie. Sie ging zu einem der Wandschränke, die eine ganze Wand des Lehrerzimmers einnahmen, und kam mit Farbstiften und Papier zurück. »Machen Sie ihr eine Zeichnung, oder wollen Sie lieber etwas basteln?« Ich wehrte mich, aber Fräulein Koller war unbeirrbar. Wohl oder übel machte ich eine Zeichnung. Bestürzt musste ich feststellen, dass sie kaum besser wurde als die Zeichnungen, die ich als Kind gemacht hatte. Ich zeichnete einen Blumenstrauß in einem Krug. Fräulein Koller schaute mir die ganze Zeit mit kritischem Blick zu. Als ich fertig war, sagte sie, ich solle noch etwas Nettes dazu schreiben. »Für Mama zu Weihnachten.« »Sie ist nicht meine Mutter, sie ist meine Frau«, sagte ich und schrieb, »für Franziska frohe Weihnachten« unter die Zeichnung. Ich fragte Fräulein Koller, ob es hier in der Nähe eine Bushaltestelle gäbe oder gar einen Bahnhof. Sie schüttelte den Kopf. Die Busse fahren nur zu den Unterrichtszeiten. Der letzte ist schon vor Stunden weg. Fräulein Koller fuhr einen uralten Ford Fiesta. Statt einer Antenne steckte ein Stück eines Drahtkleiderbügels im Dach und die Beifahrertür ließ sich nur von innen öffnen. Ich versuchte, mich anzuschnallen, aber der Gurt klemmte. Fräulein Koller beugte sich über mich und zerrte daran, bis er nachgab. Ihr Körper berührte meinen, und zum ersten Mal nahm ich sie als Frau wahr und stellte mir vor, sie in die Arme zu nehmen. Auf meinem Schoß lag die Zeichnung des Blumenstraußes, die ich für Franziska gemacht hatte. Die Scheiben des Autos waren beschlagen. Fräulein Koller startete den Motor und stellte die Lüftung auf die höchste Stufe. In das Dröhnen des Gebläses mischte sich klassische Musik. »Mögen Sie Brahms?«, fragte sie. Wir fuhren über schmale Sträßchen. Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. An einem winzigen Bahnhof, dessen Namen ich noch nie gehört hatte, lud die Lehrerin mich aus. Ich wollte ihr Geld für ihre Dienste geben, aber sie schüttelte den Kopf. »Man kann nicht alles mit Geld bezahlen«, sagte sie in ihrer belehrenden Art und gab mir die Hand. Ich musste eine halbe Stunde warten, bis endlich ein Zug kam. Während der Fahrt schaute ich aus dem Fenster und sah dunkle Silhouetten vorüberziehen und nur dann und wann ein Licht. Ich stellte mir Fräulein Koller vor, die jetzt bestimmt zu Hause saß. Sie stand in der Küche ihrer kleinen Wohnung, bereitete das Abendessen für sich zu, etwas Gesundes mit wenig Salz und Gewürzen. Sie trug das Essen ins Wohnzimmer, wo Fotos hingen von ihren Eltern, von Nichten und Neffen, vielleicht ein Kunstdruck aus einem Kalender, ein Chagall oder ein Kandinsky. Und dann dachte ich an unser Haus, das jetzt leer stand, und ich ging in Gedanken durch die dunklen Räume und versuchte, die Spuren der Menschen zu lesen, die dort wohnten und die mir plötzlich so fremd waren wie die einsame Lehrerin. Ich musste zweimal umsteigen, immer mit meiner lächerlichen Zeichnung in der Hand. Ich war nahe dran, sie wegzuwerfen. Als ich in Tiefenkastell ankam, war das letzte Postauto längst abgefahren. In der Telefonzelle neben dem Bahnhof fand ich die Nummer eines Taxiunternehmens. Der Fahrer sagte, er sei mit einem anderen Kunden unterwegs. In einer halben Stunde könnte er bei mir sein. Es gab kein Restaurant in der Nähe, und so ging ich frierend vor dem Bahnhofsgebäude hin und her, bis der Wagen nach 40 Minuten endlich kam. Es war nach 11, als wir das Ferienhaus erreichten. Alle Fenster waren erleuchtet, und als ich die Außentreppe hochging, öffnete Franziska die Tür. Sie fiel mir um den Hals, als hätten wir uns seit Wochen nicht gesehen. »Du bist ja ganz zerkratzt«, sagte sie und nahm mir den Mantel ab. »Das muss im Wald passiert sein«, sagte ich und reichte ihr die Zeichnung. »Du kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist.« Auf dem Rückweg aus den Skiferien hielten wir wieder an der Raststätte. Nachdem wir etwas getrunken hatten, sagte ich zu Franziska und den Kindern, »Ich muss euch etwas zeigen.« Ich nahm die nächste Ausfahrt und fuhr zurück. Ich versuchte, mich zu orientieren und fuhr kreuz und quer durch die Gegend. Ich erinnerte mich nicht an den Namen der Station, an der Fräulein Koller mich abgesetzt hatte, und so sehr ich mich auch bemühte, fand ich weder den Bahnhof noch das Schulhaus wieder. Die Kinder waren eingeschlafen. Franziska meinte, vielleicht hätte ich mir alles nur eingebildet. Ich fuhr wieder auf die Autobahn. Es dämmerte schon und der Feierabendverkehr hatte eingesetzt. Die Autos stauten sich, und als die Straße an einer Stelle leicht abfiel und sich auf der anderen Seite des Tals in einer Kurve den Hügel hochzog, sah ich wieder die Kette der Rücklichter, aber diesmal schien sie mir eigentümlich schön, ein Zeichen der Verbundenheit mit all den anderen Menschen, die wie ich und meine Familie unterwegs nach Hause waren. Die Zeichnung, die ich für Franziska gemacht hatte, hing noch jahrelang an unserem Kühlschrank. Aber wenn unsere Freunde sich danach erkundigten und dumme Sprüche machten, wenn sie erfuhren, dass sie von mir war und nicht von den Kindern, sagte Franziska jedes Mal, »Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das Georg mir jemals gemacht hat.«